Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen, auch mit dem Sport und Andreas Keckel.
Schönen guten Abend.
Hands off, Hände weg. Unter dem Motto gehen heute nach Wochen der gefühlten Schockstarre US-Amerikaner zu Protesten gegen die Politik von Präsident Trump auf die Straße. Mehr als 1000 Aktionen sollen im ganzen Land stattfinden, auch jetzt zur Stunde. In der Hoffnung, möglichst viele würden den Mut haben, teilzunehmen. Denn ausgerechnet in dem Land, das die Free Speech, die Redefreiheit, so hoch hält, äußerten zuletzt immer mehr Menschen die Angst, sich öffentlich gegen Trump zu positionieren. Und beim Protest geht es nicht nur um die von Trump verhängten globalen Zölle, die vergangene Nacht in Kraft getreten sind. Es geht um Kürzungen, um Arbeitsplätze und um die wachsende Verunsicherung, was dieser US-Präsident wohl noch vorhaben könnte. Torben Burgers.
Hands off, rufen sie, Hände weg. Von Demokratie, Justiz und Sozialstaat, von Renten, Jobs und Minderheitsrechten. Studentin Liana Sikroff ist mit ihrem Vater aus New York in die Hauptstadt gekommen. Er war zuletzt 1971 in Washington D.C., um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Sie erhebt ihre Stimme zum ersten Mal. Für Frauenrechte gegen Donald Trump. Es geht um die Demontage unseres Regierungssystems. Es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Außerdem gibt es kein Geld mehr für die Wissenschaft. Die Liste ist unendlich. Du kannst dich nicht auf deine gewählten Vertreter verlassen. Du kannst dich nicht auf Politiker verlassen. Man kann sich nicht auf Gerechtigkeit oder Fortschritt verlassen. Wir müssen anfangen, uns zu wehren.
Wir müssen das als ein Punkt der Departure und start pushing back.
Landesweit gehen heute Amerikanerinnen und Amerikaner zu Tausenden auf die Straße, so wie hier in Boston, Massachusetts. Es ist der Versuch, die wachsende Unzufriedenheit im Land zu bündeln. Doch längst nicht überall kommen große Menschenmengen zusammen. So wie hier in South Bend, Indiana, sind es oft nur kleinere Gruppen, die sich versammeln. Zu vielfältig sind die Anliegen, zu zersplittert die Protestbewegung. Der erste Schritt ist, alle zusammenzubringen. Wir können nur Einfluss nehmen, wenn wir zusammenstehen. Leichter gesagt als getan. Was fehlt, ist der eine gemeinsame Nenner, der die Massen mobilisiert, so wie in der Vergangenheit der Protest gegen Polizeigewalt oder für das Abtreibungsrecht. Zu Beginn von Trumps erster Amtszeit gab es noch solche Bilder. Hunderttausende Demonstranten beim Women's March. Davon ist Hands Off noch weit entfernt. Experten machen dafür auch ein Machtvakuum bei den Demokraten verantwortlich. Die Demokraten waren von der Wahl so geschockt, dass sie im Grunde aufgegeben haben. Sie zeigen mit dem Finger aufeinander und sagen, wir hätten dies tun sollen, ihr hättet das tun sollen und so weiter. Sie haben in dieser Sache einfach nicht die Führungsrolle übernommen. Liana und ihr Vater hoffen, dass der heutige Tag zumindest ein Anfang gewesen ist für einen langen und kraftvollen Protest gegen die Regierung von Donald Trump.
Das israelische Militär gerät gerade in Erklärungsnot. Der Grund ist ein Handyvideo. Vor 2 Wochen sind 15 palästinensische Sanitäter getötet worden. Die israelische Armee hatte behauptet, die beschossenen Fahrzeuge seien nicht als Krankenwagen erkennbar gewesen. Das Video, das der New York Times vorliegt, zeigt offenbar etwas anderes. Pia Steckelbach.
Dieses Video wurde heute veröffentlicht. Ein Konvoi palästinensischer Sanitäter im Süden des Gazastreifens am 23. März. 6 Uhr morgens, sie sind mit Signallicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Dann schießen israelische Soldaten auf sie. Einer der Sanitäter filmt noch mit seinem Handy. Einige Tage später finden Einsatzkräfte hier seine und die Leichen von 14 weiteren Kollegen. Vergraben im Sand, dazwischen Teile ihrer zerquetschten Fahrzeuge und das Handy, von dem das Video stammen soll. Der palästinensische Rote Halbmond und die UN sprechen von einem gezielten Angriff auf Rettungskräfte. Sie seien aus kurzer Entfernung erschossen worden. Die letzten Worte eines der Teammitglieder waren: Mama, vergib mir. Ich wollte nur Menschen helfen. Leben retten.
I wanted to save lives.
Das israelische Militär hatte nach der Entdeckung der Leichen angegeben, die Krankenwagen hätten kein Signallicht gehabt. Die Opfer seien aus weiter Entfernung getroffen worden. Das neue Video zeigt das Gegenteil.
Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, wie stark ist die israelische Armee jetzt unter Druck?
Zumindest hat am Abend ein Sprecher des Militärs sich den Fragen von Journalisten gestellt. Er hat darauf verwiesen, dass es sich um einen komplexen Einsatz gehandelt habe. Er hat darauf verwiesen, dass man bei diesem Einsatz auch Kämpfer, Mitglieder der Hamas getötet habe. Er hat aber eine entscheidende Frage nicht beantworten können, nämlich die Frage, warum das Militär, das israelische Militär in einem früheren Bericht gesagt hat, die Krankenwagen hätten kein Blaulicht angehabt und man habe aus großer Entfernung geschossen. Das Video, das nun vorliegt, zeigt mutmaßlich eben das Gegenteil. Hier heißt es nur, man untersuche den Fall. Es könne möglicherweise morgen ein erstes Ergebnis dieser Untersuchung vorliegen. Aus der Erfahrung auch mit Angriffen auf andere Hilfsorganisationen in den vergangenen Monaten gehe ich aber nicht davon aus, dass diese Ergebnisse nennenswerte Konsequenzen nach sich ziehen.
Vielen Dank für diese Informationen, Christian Limpert in Tel Aviv. Dankeschön.
Gerne.
Was hat dieses Bild aus den 80ern mit unserer Zukunft zu tun? Vielleicht mehr, als mancher denkt. Die Wehrpflicht, in der Bundesrepublik in den 50ern, in der DDR Anfang der 60er eingeführt, verschaffte den Armeen zuverlässig Nachwuchs. 2011 wurde sie ausgesetzt, ein Schritt, den viele rückblickend für einen Fehler halten. Denn um Deutschland jetzt so schnell wie möglich wieder verteidigungsfähig zu machen, fehlen die Soldaten. Fragt sich auch erstmal, wie begeisterungsfähig die jungen Leute überhaupt sind. Zum Beispiel in Prenzlau in Brandenburg. Michael Lietz und André Katschall.
Panzer gucken am Wochenende. Die Bundeswehr macht die Türen auf und die Menschen kommen in Scharen. Auch dabei Familie Lehmann. Tochter Frieda geht noch zur Schule, Sohn Lennart studiert Jura. Die Debatte, die ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen, kann er nachvollziehen.
Ich würde sagen, das macht Sinn. Viele wissen nach der Schule noch nicht genau, was sie machen sollen. Und das ist vielleicht ganz sinnvoll.
Mindestens 500 Milliarden Euro soll die Bundeswehr bekommen, vor allem für Material. Das muss irgendjemand bedienen. Die Truppe benötigt ohnehin mehr Personal. Vielleicht könnte ein Jahr Wehrdienst dabei helfen.
Da muss man eben sehen, ob man es sich doch verpflichtend machen muss, wenn Zahlen einfach nicht reichen. Es wird einfach so sein, dass man sich der Lage bewusst sein muss, verteidigungsfähig zu sein.
Verteidigungsfähig, das Wort hat an Bedeutung gewonnen. Denn ein möglicher Ernstfall, also Krieg, scheint inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Das hat die Sicht auf den Dienst an der Waffe verändert.
Die einen wollen natürlich dann überhaupt nicht gerne hin, wegen dem Kriegfaktor. Die anderen sagen natürlich, ja, ich will für unser Land kämpfen. Also das ist schon so zweigespalten. Ich würde schon sagen, dass es eine wichtige Rolle spielt.
Vater Jörg hat gedient, noch zu DDR-Zeiten in der Nationalen Volksarmee. Heutzutage mag er sich nicht vorstellen, dass seine Kinder zur Waffe greifen müssten.
Die Frage ist, ob man seine Kinder da im Krieg dann sterben lässt, sage ich jetzt mal. Wenn man sieht, wie der Krieg aufgebaut ist, dann werden da viele Menschen verheizt.
Sollte die Wehrpflicht kommen, müsste eine Frage noch geklärt werden. Gilt sie dann auch für Männer und Frauen?
Alle reden immer von Gleichberechtigung, aber wenn es um dieses Thema geht, komischerweise nicht. Deswegen finde ich schon, dass man auch bei dem Thema dann die Gleichberechtigung nehmen sollte und dann auch Frauen hingehen können.
Also ich hätte jetzt nicht so Lust drauf, aber ich verstehe auch schon die Argumente mit der Gleichberechtigung. Also es wird ja schon oft darüber diskutiert. Deswegen, ich würde sagen, dann bei Frauen freiwillig.
Die Soldaten in Prenzlau waren mit dem Tag heute zufrieden, sagen sie. Mit so viel Interesse hätten sie gar nicht gerechnet.
Tja, wie sollte eine neue Form der Wehrpflicht aussehen? Eine von vielen offenen Fragen in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD, die auch heute wieder geführt wurden. Jannik Penz in Berlin. Jannik, bis Ostern wollte Friedrich Merz ja eigentlich durch sein und kurz nach den Feiertagen schon Kanzler. Kann das noch klappen und woran hakt's?
Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar große Streitpunkte, die zunächst geklärt werden müssen. Gut 6 Stunden saßen Union und SPD heute hier in Berlin zusammen und haben verhandelt. Dabei ging es um die großen Klopper, so hat es zumindest der Chef der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt bezeichnet. Und einer der größten Klopper, das ist nach wie vor das Thema Finanzen. Ideen, wofür man Geld ausgeben könnte, die gibt es bei Union und SPD ja genug, aber das neue Schuldenpaket ist ja nur für bestimmte Bereiche vorgesehen. Und wo das ganze Geld für den Rest herkommen soll, das ist immer noch nicht geklärt. Morgen gönnen sich die Verhandler dann eine kurze Pause, am Montag geht's weiter. Wie lange das insgesamt noch dauern soll, das ist offen. Aus der Union hören wir leichten Optimismus, man sei zuversichtlich, schon in der kommenden Woche zu einem Ergebnis zu kommen. Die SPD ist da etwas zurückhaltender und will sich lieber nicht auf einen Zeitplan festlegen. Mhm.
Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend liegen Union und AfD nur noch 2 Punkte auseinander. Und auch andere Umfragen zeigen, wie knapp es inzwischen ist. Inwiefern drückt das auf die Stimmung der Koalitionsverhandler?
Ja, vor allem für Friedrich Merz wird der Druck nun spürbar größer und das hat 2 Gründe. Erstens sind es genau diese Umfragewerte, die Union nur noch bei 26%, die AfD direkt dahinter mit 24%. Da ist die Sorge in der Union nun groß, dass die AfD vorbeiziehen könnte und dann eine in Teilen rechtsextreme Partei in den Umfragen an der Spitze steht. Ja, und dann sind bei CDU und CSU viele weiterhin enorm unzufrieden mit den bisherigen Verhandlungen und fordern, es sollten jetzt auch mal klare Unionspositionen durchgesetzt werden. Also der Frust in der Union, der ist nach wie vor groß.
Jannik Penz in Berlin, vielen Dank.
Gerne.
Und damit zum Sport und zu der Bundesliga-Mannschaft, deren Spiele ja nun wirklich schwer zu tippen sind, die aber gerade für ein weiteres sehr positives Ergebnis gesorgt hat. Andreas.
Ja, du sprichst es an. Wenn bei Borussia Dortmund in dieser Saison etwas beständig ist, dann ist es die Unbeständigkeit. Ein Grund, warum der BVB bis ins Mittelfeld der Tabelle abgerutscht ist. Aber heute, beim absolut souveränen 4:1 in Freiburg, konnte man mal wieder sehen, welche Qualität ja eigentlich in dieser Truppe steckt. Gerade rechtzeitig übrigens, bevor es am Mittwoch in der Champions League gegen die Stars des FC Barcelona geht.
Startelf-Debüt und Debüttreffer für Dortmunds Carney Chukwuemeka.
Ich habe geduldig auf meinen ersten Startelf-Einsatz gewartet. Jetzt bin ich froh, dass ich dem Team mit meinem Tor helfen konnte zu gewinnen. Ein wenig glücklich, aber es war großartig, dass er reinging. Ich bin dankbar.
6 Minuten nach der Pause gelingt Dortmunds Winterzugang Bundesliga-Treffer Nummer 1. Abgefälscht von Lienhardt landet der Ball unhaltbar in Freiburgs Kasten. Zuvor hatte bereits Karim Adeyemi die Schwarz-Gelben in Führung gebracht. In einer lange ausgeglichenen Partie gelingt der Dortmunder Befreiungsschlag nach 34 Minuten. Adeyemi von Freiburgs Defensive nicht zu stoppen. Saisontreffer Nummer 4. In Hälfte 2 zeigt sich dann die Dortmunder Kaltschnäuzigkeit. Effizient wie lange nicht fallen die Treffer. Das 3:0 durch den eingewechselten Guirassy nach Vorarbeit von Chukwuemeka und Brandt. 10 Minuten später Tor Nummer 4. Jamie Gittens komplett frei im Freiburger Strafraum. Macht's mit Köpfchen. Die Freiburger Ehrenrettung kurz vor Ende das 1:4 durch Maxi Eggestein. Ein bisschen Ergebnisverschönerung, mehr nicht. Dortmund dagegen mit Selbstvertrauen auf dem Weg nach Barcelona.
Sie hatten was wieder gut zu machen und zumindest ergebnismäßig ist das den Leverkusenern auch gelungen. Aber das war es denn auch schon. Nach der Pokalblamage in Bielefeld gab es heute in Heidenheim einen 1:0-Erfolg. Aber so mager, wie sich der anhört, war er ehrlich gesagt auch. Saft und kraftlos, ohne wirklich zündende Ideen. Und am Ende musste sogar die Nachspielzeit her, um den Dreier gerade noch perfekt zu machen.
Erleichterung bei Bayer Leverkusen, doch das 1:0 in Heidenheim ist schmeichelhaft.
Den Sieg kann dir keiner mehr nehmen und am Ende fragt auch keiner mehr danach, wer wie das geschehen ist oder so. Aber über die Art und Weise werden wir wahrscheinlich schon trotzdem sprechen müssen.
Der deutsche Meister nach dem Pokalaus in Bielefeld, auch in Heidenheim lange harmlos. Die Hausherren in Rot und Blau besser, mit guten Chancen wie hier durch Adrian Beck in der 11. Minute. Eine Viertelstunde später, Heidenheims beste Chance, Benedikt Gimba. Latte, Pfosten, kein Tor. Auch Jan Schöppner kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Von ideenlosen Leverkusenern lange nichts zu sehen bis zur Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Der eingewechselte Emiliano Buendia bekommt doch noch mal die Chance und macht das Tor. Der erste Bundesliga-Treffer für den Winterneuzugang aus Argentinien. Leverkusens 1:0 in Heidenheim glücklich, aber im Titelrennen wichtig.
Für uns zählt jetzt nur noch Siege, Siege, Siege. Es ist nicht, um schön zu spielen. Ich glaube, dass wir besser spielen können als heute, wissen wir selber auch. Aber im Endspurt zählen Punkte.
Der zweite Meistertitel in Folge für Xabi Alonso und Leverkusen ist er immer noch möglich.
Ja, und damit haben die Leverkusener zumindest mal den Rückstand von 6 Punkten auf die Bayern gewahrt. Auf den Tabellenführer, der heute gleich zweimal für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum einen mit der Jubelbotschaft, dass für Jamal Musiala wegen eines Muskelbündelrisses, den er sich gestern in Augsburg zugezogen hat, die Saison beendet ist. Und dann war da noch die Verkündung von Thomas Müller, dass er nicht wirklich freiwillig den Verein zum Saisonende verlassen wird.
Am Ende erwischt es selbst ihn. Thomas Müller sagt Servus zum FC Bayern, obwohl er nicht will. Der Wunsch der Vereinsikone weiterzuspielen, ignoriert vom Verein. Müller muss gehen, so ist das Geschäft. Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln, auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben. Der FC Bayern hat nicht mal verhandelt mit Thomas Müller, das ist erstaunlich. Denn kaum ein Profifußballer steht so für seinen Club wie der Stürmer vom Ammersee. Der Rekordspieler galt als gesetzt, auch mit 35.
Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, ja, dann werden wir uns tief in die Augen schauen, schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen.
Der Club ändert seine Meinung, weil Thomas Müller meist die Bank drückt. Ein Ersatzspieler mit fürstlichem Gehalt, der nur selten der Mannschaft helfen kann, ist dem FC Bayern zu teuer. Also muss der Junge, der als Kind mit Bayern-Trikot ins Bett ging, den Verein verlassen. Nach 17 Jahren in der Profimannschaft, 33 Titeln, 743 Pflichtspielen, 247 Toren. Thomas Müller ist der FC Bayern. Dieser Abschied schmeckt schal. Nicht nur für ihn.
Ja, schade eigentlich. Wir sind ja noch die anderen Bundesliga-Ergebnisse schuldig. Bochum unterliegt Stuttgart 0:4, Mainz gegen Kiel 1:1, Leipzig schlägt Hoffenheim 3:1, Bremen gewinnt gegen Frankfurt 2:0. Gestern schon das 3:1 der Bayern in Augsburg. Morgen noch 2 Partien, St. Pauli empfängt dann Gladbach und Berlin hat Wolfsburg zu Gast. Die Tabelle, die Bayern vor Leverkusen und Frankfurt, Freiburg ist 7., Dortmund verbessert sich auf 8. Bremen jetzt 10. in der Abstiegszone, Heidenheim vor Bochum und Kiel.
Flotter Pass rüber. Welchen Tabellenplatz belegt denn das Wetter von morgen, Sven?
Och, ich glaube, das kommt ziemlich weit nach vorne. Also das würde so eine Gewinnersituation darbieten. Aber mancher wird sich sagen, huch, muss ich mich ja ganz anders anziehen als zuletzt. Denn die Sonne ist wieder da. Leider kein Regen, muss man an der Stelle wieder formulieren, aber die Temperaturen gehen runter. Und genau das möchte ich an der Stelle mal zeigen. Das ist ein Satellitenfilm von heute. Man sieht da Wolkenfelder kommen aus Nordosten, die in die Mitte ziehen. Wir stoppen das jetzt heute Mittag. Und da lag die Kaltfront genau diagonal. Das sind diese Wolken über Deutschland. Sie brachte eben keinen Niederschlag und auf der Vorderseite, Saarbrücken zum Beispiel, 24 Grad, richtige Frühlingstemperaturen. Schwerin nur noch 11, da war man hinter der Front. Und diese Front breitet sich weiter aus. Deswegen Saarbrücken-Trend sieht dann so aus. Einmal Sturzflug, morgen auch sonnig, genau wie heute. Nur eben heute 24, morgen dann 14 Grad. Und das ist die Umstellung. Die nächsten Tage geht es dann langsam wieder nach oben. Was passiert beim Wetter? Diese Wolken, die man da eben gesehen hat, die ziehen schon nach Süden raus. Das heißt, heute Nacht für viele sternklar. Im Nordosten sind immer mal lockere Wolkenfelder unterwegs. Morgen bleibt das im Tagesverlauf so. Auch mal ein paar kompaktere zwischendurch, am ehesten in der Nord- und Nordosthälfte. Sonst ist es wieder sonnig und die Temperaturen in den Frühstunden, das ist wieder kalt. Teilweise in Hochtälern bis -7 Grad, in einigen Landesteilen, Lüneburger Heide, Altmark oder sowas, -2 bis -4 Grad mit oder sowas, meine ich natürlich dann auch zum Beispiel die Kolbitz-Letzlinger Heide. Temperaturen in der Osthälfte gerade mal 7 bis 11 Grad, am Rhein noch 15, 16. Und die Aussichten zeigen nach Nordosten dann immer mehr Wolken als nach Südwesten. Da geht es mal bis 18 Grad am Dienstag. Nach Nordosten, da bleiben wir Jessie auf der etwas frischeren Seite.
Aber echt kein Regen die nächsten Tage. Der wäre wirklich nicht schlecht. Vielen Dank trotzdem, lieber Sven.
Ich drehe an der Schraube.
Alles klar, mach das mal. So, der Samstag ist noch nicht vorbei. Das Wort zum Sonntag, das gehört natürlich noch dazu.
Ja, und da geht es diesmal darum, wie man in Zeiten mit vielen schlechten Nachrichten trotzdem Hoffnung behalten kann.
Wir melden uns morgen Abend wieder nach dem Talk von Karin Mioska und sagen Tschüss.
Ciao aus Hamburg.